Wir haben zuerst einmal allgemeine Verheißungen für Gebet. Es gibt ja ganz viele Bibelstellen über das Gebet. Überhaupt, es gibt viele Verheißungen in der Bibel, die sind Voraussetzung dafür, dass wir beten können. Und der Glaube ist die Antwort auf die Verheißung. Und wenn wir ein bisschen heute Bibelstellen sammeln, dann ist das, um uns zu ermutigen zum Beten. Das Gebet wird ja gefüttert oder getragen von dem Glauben an die Verheißung. Wir können nur dort glauben, wo Verheißung ist. Also weil Gott mir etwas versprochen hat, dass ich von ihm etwas erbitten darf, deshalb kann ich beten. Das ist der Grund für mein Gebet. Es gibt ja ganz allgemeine Verheißungen, dass Gott mit uns ist, mit seinen Kindern. Der Herr ist Sonne und Schild. Es gibt viele Verheißungen, dass Gott einfach seine Gläubigen nicht verlassen wird. Psalm 37 heißt es einmal: Ich war jung und bin alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen. Psalm 37, Vers 25. Es gibt Verheißungen, die uns das Gelingen zusagen. Psalm 1 kennen Sie: Wer Tag und Nacht nachdenkt über das Wort Gottes und darin lebt und darin seine Wurzeln schlägt, der hat Gelingen in dem, was er tut. Psalm 1, Vers 3. Es gibt Verheißungen, die uns die Führung Gottes versprechen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Sie kennen diese Verse. Heute die Verheißungen, die jetzt Erhörung von Gebeten gewähren. Ganz bekannt, Psalm 50, Vers 15. Meine Frau, die macht ja oft Kinderstunden und da sagt sie, das ist die Telefonnummer Gottes, sagt sie den Kindern. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an, in der Not, so werde ich dir antworten. Ja, oder Jeremia 33, Vers 3. Rufe zu mir und ich will dir antworten. Eben auch im Neuen Testament haben wir solche Stellen. Jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und jedem Anklopfenden wird aufgetan werden. Bittet, dann werdet ihr empfangen. Suchet, dann werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Übrigens, im Griechischen steht hier, bittet immer wieder, bittet fortwährend. Das ist nicht einmal beten, sondern dranbleiben. Bittet fortwährend. Suchet beständig. Klopft immer wieder an. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in dem Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Ganz allgemeine Verheißung. Der Herr Jesus hat schon am Anfang seines Dienstes die Jünger ermutigt, sie sollten so beten. Sie sollten oft kommen zum Vater. Und der Vater ist ein guter Vater. Und der Vater gibt seinen Kindern gerne. Und er gibt ihnen Gutes, er gibt ihnen nicht was Schlechtes. In Römer 10, Vers 12 heißt es, der Herr ist reich über alle, die ihn anrufen. Er ist reich, das heißt, er hat genug zu geben. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wer zu Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott belohnt die ihn suchen. Auch dort ist das griechische Wort innig suchen, beständig suchen. Also eine andauernde Handlung. 1. Johannes 3, Vers 22. Was immer er bittet, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was für ihn wohlgefällig ist. Oder hier die Stelle 1. Petrus 3, Vers 12, 1. Petrus 3, Vers 12. Ich lese den ganzen Satz, Vers 10. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der bringe seine Zunge dazu, vom Bösen zu lassen und seine Lippen nicht Trügendes zu reden. Vers 11. Er biege ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, weil des Herrn Augen auf die Gerechten gerichtet sind und seine Ohren zu ihrem Flehen. Das ist aus Psalm 34, Vers 16 zitiert. Dann haben wir die vielen Gebetsverheißungen in Johannes 14 bis 16. Da gibt es gerade eine ganze Reihe davon. Sieben Verheißungen, sieben Gebetsverheißungen in Johannes 14 bis 16. Fangen wir mal an in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun. Und größere als diese wird er tun, weil ich hin zu meinem Vater gehe. Und was immer ihr in meinem Namen bittet, dieses werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, werde ich es tun. Das ist ja eine ganz interessante Stelle, vielleicht bleiben wir ein bisschen stehen. Bei der Stelle, der Herr sagt hier, dass er die Jünger verlassen wird und er wird zum Vater gehen. Und die Jünger, die an ihn glauben, die werden dann die Werke tun, die der Herr tun wird. Also die Jünger bleiben auf der Erde, sie tun die Werke, die der Herr tun wird. Die Werke, die ich tue, wird auch er tun. Also der Herr ist jetzt im Himmel und die Werke, die der Herr Jesus tut, tut derjenige, den er zurückgelassen hat, die Jünger, die an ihn glauben. Das heißt, die Jünger handeln als, als verlängerter Arm Gottes. Als verlängerter Arm des Herrn Jesus. Er lässt sie zurück, aber er ist im Himmel. Also sie werden seine Werke tun. Und jetzt, das heißt, sie arbeiten mit ihm zusammen. Ja, und wie geschieht das? Wie geschieht die Zusammenarbeit? Und das sagt er in Vers 13 und Vers 14. Dort sagt er, was immer ihr bittet in meinem Namen, das werde ich tun. Also der Herr geht in den Himmel, die Jünger bleiben auf der Erde, die Jünger beten und der Herr im Himmel handelt. Dann wird das Handeln der Jünger ein Handeln des Herrn sein. Was ich tue, wird der Jünger tun. Das heißt, der Herr Jesus setzt sein Handeln, sein Tun, seine Arbeit setzt er fort vom Himmel aus, während die Jünger auf der Erde sind. Und der Weg, wie das zustande kommt, ist Beten. Das heißt, das meiste, was geschieht, die meisten Werke Jesu, die geschehen auf dieser Erde, geschehen deshalb, weil die Gläubigen gebetet haben. Da erkennen wir, dass die Zusammenarbeit des Jüngers mit dem Herrn geschieht hauptsächlich durch Beten. Klar, verkündigen sie auch. Hat er ihnen ja gesagt, sie sollen verkündigen. Und klar, sollen sie sich an das halten, was er ihnen gesagt hat und so weiter. Aber das Hauptmittel, dass der Herr auf der Erde was tut, ist das Gebet. Alles, was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, werde ich es tun. Zweimal sagt er es. Ich werde das tun. Ihr betet, ich handle. Das bläut er ihnen ein. Das ist eure Aufgabe. Und sie haben es dann auch gemacht. Als der Herr weg war, was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Petrus sagt, wir widmen unsere Hauptzeit dem Gebet und der Verkündigung. Das ist unsere Aufgabe. Und da hat der Herr gehandelt. Sie haben verkündigt, sie haben gebetet. Und es geschah was. Der Herr konnte sie gebrauchen. Es geschah sein Werk auf Erden. Dann weiter, Kapitel 15, Vers 7 und 8. Wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was immer ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Darin wurde dann mein Vater verherrlicht, oder darin wird dann mein Vater verherrlicht worden sein, dass ihr viel Frucht tragt und ihr werdet mir zu Jüngern werden. Er sagt, wenn eines Tages ihr zurückschaut, wodurch wird der Vater verherrlicht worden sein? Dadurch, dass ihr viel Frucht bringt. Wenn ihr eines Tages im Himmel seid und zurückschaut, dann werdet ihr feststellen, ihr seid in mir geblieben, in Verbindung mit mir geblieben, meine Worte blieben in euch, ihr habt gebetet, euer Verlangen war, Gott zu dienen, ihr habt gebetet, was immer ihr wolltet, entsprechend eurem Verlangen, dass der Herr etwas tue durch euch, und es ist geschehen. Also der Herr verheißt hier den Jüngern, wenn sie in Verbindung mit ihm bleiben, dann wird geschehen, wofür sie beten. Die Bedingung ist, dass seine Worte in ihnen bleiben und dass sie seine Worte natürlich ernst nehmen und dann haben sie auch seine Wünsche und dann können sie beten, was sie wollen. Nicht denken, ja, was wünsche ich mir? Ah, ich wünsche mir, ich hätte mal so ein Helikopter, weil dann wäre ich schneller von Ort zu Ort. Ja, aber nicht jeder braucht einen Helikopter. Oder wie sagt man hier? Hubschrauber. Also, darum geht es nicht. Es geht nicht um meine Wünsche, sondern es geht darum, wenn das Wort Gottes in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann bekomme ich auch seine Wünsche, dann werden seine Wünsche meine Wünsche. Und dann heißt es, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das heißt, meine Wünsche stehen dann im Einklang mit den Wünschen des Herrn Jesus. Oder die nächste Stelle hier in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr erwähltet mich, sondern ich erwählte euch und setzte euch, dass ihr hingeht und Frucht tragen sollt und eure Frucht bleibe, damit, was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, er euch gebe. Da ist es, bitten in seinem Namen, bitten in seinem Auftrag. Sie beten, sie stehen im Auftrag Jesu Christi, im Namen Jesu Christi beten sie, sie beten die Anliegen des Herrn Jesus und Gott gibt sie ihnen. Oder in Kapitel 16, Vers 23, ihr werdet mich an jenem Tage über nichts fragen, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts erbeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude eine völlige sei. Der Herr Jesus hat den Jüngern damals also ans Herz gelegt, ihr müsst viel bitten. Ihr seid in meinem Namen gesandt. Ihr seid meine Beauftragten. Und wenn ihr betet, werde ich handeln. Werdet ihr empfangen. Vers 26. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Erst Johannes 3, Vers 22 haben wir schon gelesen. Die Stelle, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir tun das, alle Zeit das, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir sehen also, der Herr Jesus ermutigte seine Jünger ganz stark, sie sollten viel beten. Und nicht nur beten, auch bitten, ganz konkret bitten, aber als solche, die in seinem Werk stehen. Es geht hier nicht um irgendwelche selbstsüchtige Gebetchen, sondern es geht hier um das Werk Gottes. Der Herr Jesus wollte, dass sein Werk in dieser Welt geschieht. Beten Sie zum Beispiel, Vater, mach mich zu einem Licht an meinem Arbeitsplatz. Ich möchte hell leuchten für dich und gib mir Freimütigkeit, dass ich von dir spreche, dass ich den Mund aufmache, dass ich manchmal einfach stille bin, wenn ich schweigen soll, aber dass ich rede, wenn ich reden soll. Dann beten wir und der Herr ermutigt uns und wir behalten das als Gebetsanliegen. Wir beten immer wieder und der Herr gibt uns dann Gelegenheit. Die Apostel haben auch so gebetet. In Apostelgeschichte 4, Vers 24, nachdem sie es gehört hatten, erhoben sie in Einmütigkeit die Stimme zu Gott Und dann haben sie, lesen wir ein längeres Gebet, Vers 29. Und jetzt, Herr, siehe ihre Androhungen und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden. Sie beten für etwas, was Gott wollte, das geschehen soll, nämlich dass das Wort freimütig geredet wird. Und sie sagen, gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden. Während du deine Hand ausstreckst zur Heilung, Zeichen und Wundern durch deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Nun, die Heilungen und die Zeichen und die Wunder, für die beten wir nicht, denn das war ja speziell für die Zeit der Apostel gedacht. Und Gott hat ja, der Herr hat ja gesagt, dass er Zeichen und Wunder durch sie wirken würde. Aber wir beten, dass er uns Freimütigkeit gibt, das Wort zu verkündigen. Die Zeichen und Wunder brauchen wir heute nicht mehr. Die Zeichen und Wunder waren ja dazu da, um das neue Wort zu bestätigen. Das haben wir jetzt schon bereits bestätigt. Gott hat es uns gegeben und es ist schon als Wort Gottes autorisiert. Und wir verkündigen es jetzt. Es gibt Verheißungen für das Gebet des Glaubens. Zwei ganz konkrete Verheißungen möchte ich hier erwähnen, wo es um das Glaubensgebet geht. In Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Jakobus 5. Vers 14, ist jemand unter euch krank, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie sollen, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben, über ihn beten oder für ihn beten. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Schwerkranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er einer ist, der Sünden begangen hatte, wird ihm vergeben werden. Bekennet einer dem anderen die Übertretungen und betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten. Es wird wirksam gemacht. Hier haben wir einen Vers übrigens, wo manche Gläubige sich fragen, wie ist das jetzt zu verstehen und sie kennen sich nicht recht aus. Nun, worum geht es? Es geht darum, da ist jemand, der liegt da nieder. Das Wort, was hier steht, ein Schwerkranker in Vers 15, das ist jemand, der kann nicht gehen. Er liegt im Bett. Also kann er nicht zur Versammlung, kann sich nicht treffen mit den Gläubigen. Und dann sagt er, wenn so ein Fall ist, du bist todkrank, du wartest auf Sterben, todkrank. Ja? Und er sagt, dann musst du unbedingt die Gläubigen rufen, vor allem am besten die Vertreter der Gemeinde oder die Leiter der Gemeinde, die Ältesten der Gemeinde, sagt er hier. Rufe die Geschwister, dass sie kommen und dann sollen sie mit Öl einstreichen. Damals hat man den Kranken mit Öl eingestrichen. Ja, das war im Alten Testament bekannt, das hat man auch im Neuen Testament gemacht und hat in Öl eingerieben, den Kranken. Das mag einerseits eine gute Auswirkung gehabt haben, physisch, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, sie sollen beten. Sie sollen beten und das Gebet des Glaubens wird den Todkranken, den Schwerkranken, retten. Retten wovor? Im Griechischen steht hier retten. Retten wovor? Ja, vor dem Sterben natürlich. Er ist todkrank, er geht dem Sterben zu. Soll er die Geschwister rufen, sie sollen ihn salben, sie sollen beten und der Herr wird ihn aufrichten. Das heißt, er wird gesund werden von der todkranken Situation. Und wenn er einer ist, der Sünden begangen hatte, wird ihm vergeben werden. Es ist ja oft so, dass Gott, auch in der Zeit des Neuen Testamentes, dass Gott züchtigend eingegriffen hat, wenn Menschen in Sünden verharrten, die haben sie nicht ans Licht gebracht. Gewisse Sünden, die haben sie nicht ans Licht gebracht und wurden sie todkrank. In 1. Korinther 11 lesen wir davon, da war die Sache so, dass sie sich beim Mahl des Herrn nicht richtig benommen hatten. Und dann sagte der Herr, hat da ein Strafurteil gegeben, wir können die Stelle lesen, in 1. Korinther 11, da heißt es, deswegen sind viele Schwache und Kränkliche unter euch. 1. Korinther 11, Vers 30. Deswegen sind viele Schwache und Kränkliche unter euch. Und viele sind entschlafen. Also, Gott hatte die Gemeinde gezüchtigt. Viele waren schwach geworden, kränklich geworden und viele waren schon gestorben. Also todkrank gewesen und dann gestorben. Denn wenn wir uns selber in wahrer Weise beurteilten oder richteten, würden wir nicht ein Strafurteil bekommen. Bekommen wir aber ein Strafurteil, werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mitsamt der Welt verurteilt werden. Also Gott nimmt ein Strafurteil, das war hier todkrank, schwere Krankheit, und das Ziel war, dass diese Leute in der schweren Krankheit zur Besinnung kommen, dass sie dann ihre Sünden bekennen, dass sie die Ältesten rufen, ihre Sünden bekennen, und dann werden sie beten und dann werden sie wieder gesund. Einige haben das nicht getan, sind gestorben. Die Krankheit war da, um sie zur Besinnung zu führen. Und genauso wie bei Jakobus, da ist jemand, der hat gesündigt, seine Sünden versteckt und verborgen. Der Herr hat ihn gezüchtigt, er wird todkrank. Er ruft jetzt die Geschwister, die beten für ihn. Und er wird gesund. Und er bekennt natürlich die Sünden. Wenn er Sünden begangen hat, also wenn die Krankheit wegen Züchtigung war und er hat Sünden begangen, dann wird ihm vergeben werden. Es geht hier also um einen konkreten Fall. Es ist nicht so, dass Jakobus sagt, wenn irgendwer krank ist, soll er einfach die Ältesten rufen und er wird ganz sicher wieder gesund werden. Das weiß ja Jakobus selber gar nicht. Woher soll denn Jakobus das wissen? Es gibt ja genügend Fälle, wo Menschen krank werden und sie werden nicht gesund. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent, vielleicht 80% aller Menschen sterben an einer Krankheit. Also krank werden tut man sowieso irgendwann und dann stirbt man auch. Aber es geht hier um einen ganz konkreten Fall. Da ist jemand krank wegen Sünde und es ist wegen Züchtigung und der Herr hat gezüchtigt und jetzt kommen die Ältesten und jetzt bekennt er die Sünde und jetzt macht er reine Sache, jetzt legt er alles auf den Tisch, jetzt demütigt er sich und sie beten das Gebet des Glaubens. Denn Gott hat versprochen, wenn er das tut, wenn er sich demütigt, wenn er die Sünden bekennt, dann ist die Züchtigung, hat die Züchtigung das Ziel erreicht. Wenn die Züchtigung das Ziel erreicht ist, wunderbar, dann kann man jetzt wieder gesund machen. Dann wird der Herr ihn gesund machen. Wird der Herr ihn retten vor dem Sterben. Es geht hier um das Sterben in Jakobus 5, Vers 16, Vers 15. Deshalb hier das Gebet des Glaubens ist, weil Gott eine Verheißung gegeben hat, dort, wo Gott süchtigt und derjenige dann bekennt, die Sache in Ordnung bringt, da dürfen sie im Glauben beten, weil Gott dann versprochen hat, dann wird er die Züchtigung aufhören. Dann wird also derjenige gesund werden. Deshalb Gebet des Glaubens, weil eine Verheißung da ist, dass Gott hier eingreifen wird. Nun gibt es aber viele Fälle, da ist es keine Züchtigung. Und wenn es keine Züchtigung ist, dann können wir nicht das Gebet des Glaubens sprechen. Warum nicht? Weil wir ja nicht keine Verheißung haben. Wir wissen ja nicht, ob der Herr den wirklich gesund machen will. Wir können nicht im Glauben beten, wenn wir keine Basis haben für unseren Glauben. Wir können dann im Glauben beten, wenn der Herr was versprochen hat. Wir können auch nicht um Glauben für schönes Wetter beten. Ihr habt eine Tauffest und ihr betet wahrscheinlich für schönes Wetter. Es ist schade, wenn es regnet beim Tauffest. Das dürfen Sie gerne beten für schönes Wetter. Aber Sie können nicht im Glauben beten. Wieso nicht? Weil Gott nicht versprochen hat, dass es am so und so 4. Juni schön Wetter sein wird. Hat er nicht versprochen. Steht nirgends in der Bibel. Also können wir es nicht glauben. Wir können aber beten, Herr, du bist ein lieber Gott und ein gütiger Gott und wir bräuchten so gerne schönes Wetter. Könntest du nicht machen? Wir würden uns so freuen, wenn gutes, günstiges Wetter wäre. Der Herr überlegt sich dann, sagt, na ja. Oder er sagt, nein, diesmal nicht. Ich war vor kurzem in einem Tauffest, hat es geregnet. Da in der Gegend hier, Gladbach. Oder. Das heißt, wir haben keine Verheißung. Der Herr hat nicht gesagt, bei jedem Tauffest werde ich die Sonne scheinen lassen. Hat er nicht gemacht. Und bei jeder Hochzeit werde ich die Sonne scheinen lassen. Hat er auch nicht versprochen. Dann können wir nicht im Glauben beten. Wir dürfen beten, aber nicht im Glauben. Verstehen Sie den Unterschied? Glauben heißt, ich habe eine Verheißung, Gott hat gesagt, Gott hat es versprochen und ich rechne jetzt damit, Vater, du hast versprochen. Dann sagen Sie, ja, aber er hat ja versprochen, dass er Gebet erhört. Nein, er hat nicht versprochen, dass er Gebet erhört. Er hat versprochen, dass er Gebet in seinem Namen erhört. In seinem Willen. Das hat er versprochen. Sie haben sicher schon viele Gebete gebetet, die der Herr nicht so beantwortet hat oder erhört hat, das heißt, so wünschenswert beantwortet hat. Also hat er nicht versprochen. Steht nirgends in der Bibel, dass Gott jedes Gebet so beantwortet, wie ich mir es wünsche. In dem Sinn also erhört. Gut, Matthäus 21, Vers 22. Matthäus 21, Vers 22. Und was irgend ihr im Gebet glaubend bittet, werdet ihr empfangen. Jetzt werden Sie sagen, ja, jetzt haben wir es doch. Da ist doch genau der Vers, da steht es. Alles, was ihr im Gebet glaubend bittet, werdet ihr empfangen. Das ist in einen Zusammenhang geschrieben und der Zusammenhang muss beachtet werden. Was ist der Zusammenhang? Der Herr Jesus hatte einen Feigenbaum verflucht. Und der Feigenbaum war sofort verdorrt. Am nächsten Tag war keine Frucht. Waren die Blätter verdorrt. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 21, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum tun, sondern auch wenn ihr dies zu diesem Berge sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und was irgend ihr im Gebet glaubend bittet, werdet ihr empfangen. Was ist die Bedingung? Dass ich weiß, dass Gott das möchte. Das ist die Bedingung. Der Herr Jesus wusste, dass Gott wollte, dass dieser Feigenbaum jetzt verdorrt. Er war im Einklang mit dem Vater. Wenn er nicht mit dem Einklang mit dem Vater ist, kann er nicht einfach beten. Wenn wir nicht im Einklang mit Gott stehen in dieser Sache, können wir nicht beten. Dann sagen sie, aber wir wissen es nicht. Ja, wenn wir es nicht wissen, dann können wir nicht beten für eine Erhörung. Das heißt, wir können nicht im Glauben beten. So, können wir nicht im Glauben beten. Bitte glauben Sie nur das, was Sie wissen. Was wissen Sie? Das, was in der Bibel steht, das wissen Sie. Glauben Sie nur das, was Sie wissen. Glauben Sie nicht Dinge, die Sie nicht wissen. Da ist das Fundament unseres Glaubens hier in der Bibel. Das heißt, ich kann nur beten, dass Gott diesen Berg wegnimmt und da hinüberstellt, wenn ich weiß, Gott möchte, dass dieser Berg weggenommen wird und da hinübergestellt wird. Sie können es ausprobieren. Fragen Sie mal, beten Sie mal für irgendeinen Berg. Er soll sich bewegen. Aber bitte, Sie müssen wissen, dass Gott will, dass er sich auch bewegt, der Berg. Haben Sie schon mal ausprobiert? Wir müssen Gott ernst nehmen. Wir können aber nur das ernst nehmen, wo er uns wirklich eine Basis, eine Grundlage gegeben hat für unser Beten. Zum Beispiel, Sie sagen, ich habe einen Riesenberg vor mir. Und der Berg ist, ich merke in meinem Leben, die Bibel ist langweilig. Und ich mag sie nicht lesen. Okay, die Bibel ist erstens nicht langweilig, aber ich mag sie nicht lesen, ist leider wahr, sagt jetzt jemand. Aber wie kann ich es machen, dass dieser Berg weggeht? Ich weiß, ich sollte ein Verlangen bekommen nach der Bibel. Ich sollte sie gerne lesen. Ich sollte eine Freude haben an der Bibel. Okay, hier ist der Berg. So, weiß ich, dass Gott diesen Berg wegnehmen möchte? Ja, ich weiß es. Denn die Bibel sagt, dass Gott möchte, dass jeder Christ eine Freude hat an ihm und an seinem Wort. Jetzt darf ich beten, Herr, zeig mir in meinem Leben auf, was dich hindert. Da ist ja ein Hindernis in meinem Leben, dass ich die Bibel nicht wirklich liebe und nicht wirklich schätze. Da ist ein Hindernis in meinem Leben. Bitte zeig es mir, was ich beseitigen muss. Und zweitens, beseitige du den Berg. Das heißt, schenk mir ein großes Verlangen. Schenk mir ein Wünschen wie der David. der gebetet hat, dass Gott ihm die Augen öffnen soll, dass er die wunderbaren Dinge an dem Wort Gottes, an dem Gesetz Gottes sieht und erkennt. Bitte beten Sie das mehrmals. Beten Sie es nochmals und nochmals. Beten Sie das und der Herr wird diesen Berg wegnehmen und wird eine Freude schenken für das Wort Gottes. Oder beten Sie, Herr, lass mich sehen, wer du bist. Lass mich erkennen, wer du bist. Öffne mir die Augen für das, wer du bist. Und dann, der Herr Jesus wird dieses Gebet erhören. Das ist ein Berg, den er wirklich versetzen will. Das ist jetzt im übertragenen Sinne gesprochen, klar. Es gibt auch Situationen, wo man das buchstäblich erleben kann. Also ich habe eine Geschichte gelesen, ich staunte, als ich die Geschichte gelesen habe. Ich kann Ihnen diese Geschichte vorlesen. Das war in Amerika. Da ging es tatsächlich um einen Berg. Eine kleine Gemeinde am Fuß der Great Smokies, so ein Hügelland oder Bergland, baute man ein neues Gemeindegebäude auf einem Stück Land, das ihnen ein Gemeindemitglied zur Verfügung gestellt hatte. 10 Tage bevor das Gebäude eingeweiht werden sollte, informierte der örtliche Gebäudeinspektor den Pastor, dass der Parkplatz für die Größe des Gebäudes viel zu klein sei. Bis die Kirche nicht einen mindestens doppelt so großen Parkplatz gebaut hätte, dürfe das neue Gebäude nicht benutzt werden. Da standen sie jetzt da, nächsten Sonntag ist Einweihung und jetzt kommt der und sagt, das ist verboten mit so wenig Parkplätzen. Unglücklicherweise hatte die Gemeinde mit seinem zu kleinen Parkplatz jeden Quadratmeter Land bereits genutzt, mit Ausnahme des Berges, an dem das Gebäude angebaut worden war. Umso mehr Parkraum zu bekommen, hätte man den Berg abtragen müssen. Also, Berge versetzen. Der Bruder, der Leiter der Gemeinde, hat die Gemeinde zusammengerufen, also wer jetzt wirklich beten will, dass ein Berg sich versetze, der soll bitte kommen in die Gebetsstunde. Wir müssen beten, dass der Berg versetzt wird. Sonst haben wir nächste Woche keine Einweihung für das Gebäude. Nun, es war dann so, die haben gebetet. 3 Stunden haben sie gebetet an dem Abend. Mit der Bitte an Gott, er möge doch den Berg hinter dem Gemeindegebäude versetzen und die finanziellen Mittel besorgen, die nötig sind, um den Platz zu asphaltieren und alles so herzurichten, und das alles bis nächsten Sonntag, bitte, wenn es möglich wäre. Haben Sie gebetet? Ja. Sie haben dann, als Sie fertig waren mit Gebet, nach 3 Stunden hat der Bruder, der da geleitet hat gesagt, nun, wir werden nächsten Sonntag das Gemeindegebäude einweihen. Und am nächsten Tag, am Montag, klopfte ein Bauführer an die Tür von dem Büro dieses Gemeindeleiters. Der Bauführer trat ein, legte seine Kappe ab und sagte, Verzeihung, Herr Pastor, ich komme von der Construction Company so und so, vom Nachbarbezirk. Wir bauen dort gerade ein großes Einkaufszentrum und wir brauchen dringend Erde zum Auffüllen. Wären Sie bereit, uns ein Stück von dem Berg da hinter Ihrem Gebäude, hinter Ihrer Kirche zu verkaufen? Wir bezahlen Ihnen die Erde, wir führen alles selber weg, wir planieren Ihnen und asphaltieren Ihnen einen Parkplatz. Und das alles kostenlos, wenn wir da gleich anfangen dürfen. So hat der Herr das Gebet erhört. Da hat der Herr den Berg abgetragen. Das sind natürlich jetzt Ausnahmen. So etwas wird nicht jeden Tag geschehen. Aber was für uns wichtiger ist, ist, wir können dort beten, wo wir wissen, Herr, es ist in deinem Willen. Nun, in dieser Situation, die ich jetzt vorgelesen habe, da wussten sie nicht hundertprozentig, dass das im Willen des Herrn war. Klar nicht. Und der Herr hat trotzdem erhört. Aber es gibt viele, viele Situationen, wo wir einen Berg vor uns haben und wir wissen genau, der Herr möchte, dass dieser Berg wegkommt. Ein Berg vielleicht in unserem Leben, der ihn stört, da kann der Herr dieses Gebet erhören. Verheißungen für das gemeinsame Gebet, Matthäus 18, Vers 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in dem Himmel ist. Matthäus 18, Vers 19. Denn wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Das heißt wirkend, da bin ich so unter ihnen, dass etwas geschehen wird. Was wir jetzt haben, wir haben jetzt viele Bibelstellen gelesen über Gebetsverheißungen. Wir wollen jetzt dann in der Folge dann Ursachen für nicht erhörtes Gebet uns anschauen und Bedingungen. Aber bevor wir das tun, wollen wir doch ein Lied singen, stehend. Einige Ursachen für nicht erhörtes Gebet. Erstens, Sünde in Jesaja 59, Vers 1, ein bekannter Vers. Jesaja 59, Vers 1, sagt Gott zu dem Volk Israel: Siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, sodass er nicht hört. Das ist sehr einfach und sehr klar. Das Volk Israel konnte nicht erhört werden, weil die Sünde eine Mauer gebildet hat zwischen Gott und dem Volk. Es gibt andere Verse, wie hier 1. Petrus 3, Vers 7. Lieblosigkeit in der Ehe ist auch Sünde. Und dann kann der Herr auch nicht hören. Das ist vielleicht ein wichtiger Vers. Lesen wir den. 1. Petrus 3, Vers 7. Da heißt es, das gerichtet sich an die Männer. Gleicherweise die Männer, wohnet der Kenntnis entsprechend mit dem weiblichen Gefäß als dem Schwächeren zusammen und erteilt ihm Ehre, als die ihr auch Miterben seid der Gnade des Lebens, sodass eure Gebete nicht abgeschnitten werden. Also hier geht es um die Männer und um die Gebete der Männer, nicht um die Gebete der Frau. Er spricht zu den Männern und er redet von den Gebeten der Männer. Die Männer sollen also bei den Frauen entsprechend der Kenntnis, dass sie wissen, dass die Frau das schwächere Gefäß ist, sollen sie mit ihnen so zusammenwohnen, dass sie Rücksicht nehmen auf sie und in diesem schwächeren Gefäß Ehre erteilen. Und wenn sie das nicht tun würden, dann würden die Gebete, eure Gebete, die Gebete der Männer, würden dann abgeschnitten werden. Das ist wie wenn der Draht zum Himmel durchgeschnitten wird. Und dann ist nichts, dann kommt nichts oben an. Das Wort heißt hier abgeschnitten. Die Gebete werden abgeschnitten durch die Sünde, durch Lieblosigkeit in der Ehe. Ich kann nicht erwarten, dass Gott meine Gebete erhört, wenn ich meine Frau in einer lieblosen Weise behandle. Es geht nicht. Unversöhnlichkeit, Matthäus 5, Vers 23. Matthäus 5 spricht der Herr Jesus von einem Gang zum Tempel oder zum Priester. Matthäus 5, Vers 23, spricht hier in einem jüdischen Kontext, jüdischen Zusammenhang. Wenn du dabei bist, deine Gabe auf den Altar darzubringen und dort eingedenk wirst, dass dein Bruder eine Sache gegen dich hat, lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh hin und söhne dich zuerst aus mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Hier ist das Bild, also der jüdische Mann geht zum jüdischen Gottesdienst. Der Gottesdienst ist hier, ein Opfer zu bringen. Und dann sagt er, lass das. Die neutestamentliche Entsprechung wäre, wenn man zu Gott geht, um ein Lobopfer darzubringen. Gott sagt, lass dein Lobopfer. Ich brauche kein Lobopfer von dir. Schau, da sind Sachen, die müssen geklärt werden, weil jemand hat was gegen dich. Ich meine, zu Recht natürlich, das wird hier vorausgesetzt. Wenn du merkst, dass jemand etwas gegen dich hat, weil du ihm nämlich was Böses getan hast. Jemand hat was gegen dich, Nicht, weil du Gutes getan hast, sondern weil du ihm Grund dafür gegeben hast, dass er etwas gegen dich hat. Dann geh hin und söhne dich aus. Das heißt, du hast gesündigt und jetzt bereinig die Sache und dann komm und dann kannst du mich loben. Kannst du mir ein Lobopfer bringen oder ein Dankopfer. Eine weitere Sache, Ursache für nicht erhörtes Gebet oder dass das Gebet keinen Sinn macht, ist, wenn man nicht bereit ist zu vergeben. Ich habe darüber gestern schon gesprochen. Ich lese den Vers noch einmal, beziehungsweise den Markus-Vers. Gestern habe ich den Matthäus-Vers gelesen, heute den Markus-Vers. Kapitel Markus 11, Vers 25. Wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Also eine mangelnde Bereitschaft zu vergeben, wird ein absolutes Hindernis sein für jedes Gebet. Ein weiteres Hindernis für das Beten, Sprüche 28, Vers 9, Entschuldigung, ich muss hier, Sprüche 28, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören der Weisung, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Also mangelndes Hinhören auf das Wort Gottes ist für den Herrn eine ganz ernste Sache. Etwas, was er nicht mag. Dann kann er natürlich nicht auf das Gebet horchen. Oder mangelnder Glaube, Jakobus 1, Vers 5 und 6. Jakobus 1. Wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott, der allen mit Einfalt gibt und nicht Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle dabei in keiner Weise. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und hin und her geblasen wird. Denn ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteilten Seelen, mit geteiltem Herzen steht bei mir, also ein zweigeteilter Mensch, unbeständig in allen seinen Wegen. Jemand, der nicht wirklich dem Herrn beim Wort nimmt. Hier hat der Herr eine Verheißung gegeben. Wie heißt die Verheißung? Ich werde dir Weisheit geben. Du sollst sie aber erbitten. Ich gebe sie gerne. So heißt die Verheißung. Und jetzt kommt jemand und betet und dann sagt er, was hilft's? Also meine Frau ging es mal schlecht. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Ging ja gar nicht gut. Und es war eine Sache, wo wir irgendwie Hilfe brauchten ein Auto. Und da habe ich gesagt, du, weißt du was, zuerst einmal mal beten. Dann sagt sie, was soll das jetzt helfen? Das bringt uns auch kein Auto. Ich habe gesagt, wir beten. Dann habe ich gebetet. Und ich war gerade fertig mit beten. Ich habe gerade Amen gesagt, Leute, das Telefon. Hat sich die Schwester angemeldet, sie ist gerade in der Nähe, ob sie noch schnell vorbeischauen kann, weil sie möchte uns gerne kurz besuchen, aber ob sie wollte nur sicher sein, ob wir zu Hause sind. Sage ich, ja komm, wir brauchen dein Auto. Dann war das Auto da. Das war so prompt, habe ich noch nie so erlebt. Aber das war, so macht es der Herr ganz bewusst oft. Du musst dir zeigen, schau, ich bin da und ich höre deine Probleme ganz genau. Also, hier ist es die Weisheit. Und der Herr schenkt die Weisheit. Sie sagen, ja, aber manchmal muss man länger warten auf die Weisheit. Klar, manchmal müssen wir mehr beten. Und da kommt die Weisheit nicht in den nächsten 10 Sekunden. Manchmal müssen wir länger warten. Und wir beten, vielleicht beten wir 3, 4, 5 Wochen. Aber dann kommt irgendwo die Lösung. Das ist die Lösung. Jetzt hat der Herr Weisheit geschenkt. Jetzt haben wir es. Das nächste, was wir hier haben, eine falsche Motivation, ist auch ein Hindernis für Gebet. Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und empfanget nicht, weil euer Bitten übel ist. Ihr bittet, damit ihr es in eurer Genusssucht verbraucht. Falsche Motivation für das Gebet. Der betet, damit er das Ego befriedigt wird. Da gibt es Leute, die sitzen vor dem Fernseher und beten, Herr, hilf denen, dass sie das Tor schießen. Also bitte, das ist Missbrauch des Gebetes. Wirklich. Falsche Motivation. Es geht mir um mein eigenes Ego und um meinen Vorteil, statt um die Sache Gottes. Sechstens, zu seltenes Beten oder mangelnde Beständigkeit. Es gibt Leute, die beten selten oder bis nie und dann kommen sie in Not und dann beten sie und dann wundern sie, dass nicht alles so geschieht, wie sie es wollen. Jakobus 4, Vers 2, ihr begehret und habt nicht. Ihr mordet und eifert und könnt nicht erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, aber ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Man denkt sich, was müssen das für Christen gewesen sein, an die der Jakobus hier schreibt. Aber es ist ein bisschen im übertragenen Sinn. Die haben nicht jemand ermordet. Die haben aber mit Worten getötet. Und manchmal gibt es das, dass man so fleischlich sich in die Haare gerät, dass man sich mit Worten tötet. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn der Herr die Gebete nicht hört. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also sie hätten, würden sie beten. Oder würden sie beständiger beten? Der Herr Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt, dass man allezeit bitten und beständig sein soll. Gibt es Gebete zum eigenen Schaden? Ich würde sagen, nein. In Matthäus 7, es gibt keine Gebete zum Schaden, vorausgesetzt, wir sind wirklich Christen, die den Herrn lieben. Wenn wir Menschen sind, die wirklich den Herrn lieben, das heißt echte Christen sind, dann wird der Herr unser Vater sein. Und wenn er unser Vater ist, dann will er das Beste für uns. Und wenn ich dann einmal falsch bete, dann wird er sagen, nein, also mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, du hast falsch, die Bitte ist falsch. Das mache ich ja mit meinen Kindern auch. Wenn sie was bitten und es würde es ihnen nur schaden, würde ich ihnen diese Bitte erfüllen, dann sagen wir nein, so nicht. Matthäus 7, Vers 9. Matthäus 7, Vers 9. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn ein Sohn um Brot bitten sollte, ihm einen Stein reichen wird, und wenn er um einen Fisch bitten sollte, wird er ihm eine Schlange reichen? Also wenn der Sohn um was Gutes bittet, wird der Vater ihm nicht was Schlechtes geben. Und wenn der Sohn um was Schlechtes bittet, wenn der Sohn um eine Giftschlange bittet, was dann? Wird der Vater eine Giftschlange geben? Sicher nicht. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Also auch hier wieder, wenn wir mal falsch beten, wir meinen es gut, klar, wir lieben den Herrn, wir meinen es gut, aber wir beten falsch, wird der Herr sagen, nein, so nicht, machen wir nicht. Der Herr wird uns helfen. Vielleicht sagen Sie, aber der Hiskia, der hat doch gebetet, dass sein Leben länger wird, und da hat er einen Sohn bekommen, der hieß Manasse, und der war ein ganz schlimmer, schlimmer König. Ja, Moment einmal, der Hiskia wird doch nicht bestraft dadurch, dass er einen Sohn bekommt, der später irgendwann mal ein böser König wird. Das ist doch nicht, Gott bestraft doch nicht den Hiskia mit diesem Sohn. Der Sohn ist verantwortlich für seine Werke. Außerdem gibt es andere gute Könige, die haben schlechte Söhne gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, war auch der Sohn von Josia ein schlechter. Also, das heißt, wir dürfen nicht sagen, der Hiskia hätte nicht beten sollen, dass der Herr ihn noch ein paar Jahre länger leben lässt. Nein, der Herr hat ihn erhört, weil das war ein gutes Gebet. Und er hat ihm ein längeres Leben gegeben, 15 Jahre länger. Alles andere, alle anderen Entwicklungen sind jetzt nicht, gehören nicht zu diesem Zusammenhang. Dass einer seiner Söhne ein schlechter Sohn wurde, nun, das hat verschiedene Gründe, aber nicht einfach nur den Grund, dass Hiskia noch 15 Jahre lebte. Also was sind Bedingungen für erhörliches Beten? Erstens beten wir die Anliegen Gottes. Das heißt, beten wir in Übereinstimmung mit seinem Willen. Diese Gebete hört der Herr sehr, sehr gerne. Vielleicht sagen Sie, ich habe zu wenig Zeit zum Beten. Also, Sie beten jetzt um Zeit zum Beten. Herr, bitte schenk mir Zeit zum Beten. Ich brauche mehr Zeit zum Beten. Das ist ein Gebet in seinem Willen. Beten Sie das. Beten wir es, wir alle. 1. Johannes 5, Vers 14. Dieses ist die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben. Wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten, hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Also noch einmal, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten, hört er uns. Und das ist nach seinem Willen. Georg Müller wusste, es ist der Wille des Herrn, dass ich in Liverpool eine ganz wichtige Botschaft predige. Und er stand im Schiff, auf dem Schiff im Nebel. Und der Kapitän sagte, wir können nicht mehr weiterfahren. Alles andere ist gefährlich. Wir müssen stehen und warten, bis der Nebel sich lichtet. Was hat Georg Müller gemacht? So, wir gehen hier auf die Knie und beten, dass der Herr jetzt den Nebel lichtet. Hat der Kapitän gesagt, Herr Georg Müller, das geht nicht. Das geschieht nicht. Ich kenne den englischen Nebel. Der lichtet sich nicht einfach so, nur weil Sie beten. Hat Georg Müller gesagt, wir beten, denn ich weiß, ich muss in Liverpool sein um diese Stunde. Hat sich hingekniet, hat gebetet. Wissen Sie, was geschehen ist? Der Nebel hat sich gelichtet. Die Sonne kam. Der Kapitän hat nicht mehr gewusst, was los ist. Es war ein gewaltiges Zeugnis. Sie sind hingefahren. Georg Müller war zur rechten Zeit an dem Ort und konnte die Botschaft bringen. Er betete hier nach dem Willen des Herrn. Nicht eigennützig, haben wir schon gehabt, Jakobus 4, Vers 3, sondern aufrichtig. Drittens, in ihm bleibend und sein Wort in uns. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. In ihm bleiben heißt in Abhängigkeit von ihm stehen, im Vertrauen zu ihm bleiben, in der Gebetsverbindung zu ihm bleiben und sein Wort, seine Worte in uns. Das heißt, wir lassen uns prägen von dem Wort Gottes und wir wollen diesem Wort Gottes gehorchen. In diesem Zusammenhang wird der Herr gerne auf unsere Gebete hören. Viertens, mit großem Herzensanliegen, ganz konkret und ernsthaft. In Psalm 145, Vers 18, lesen wir, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. In Wahrheit heißt, oder man könnte auch übersetzen, ernsthaft, mit Herzensanliegen. Und wir sollen konkret beten. Bitte beten Sie nicht, Herr, bitte rette alle Menschen im Neuwiederbecken. Oder Herr, segne alle Menschen auf der Welt. Das ist zu allgemein. Kann der Herr nicht hören. Außerdem kann der Herr nicht bei einem Menschen auf einen Knopf drücken, dass er gerettet wird. Gott achtet ja den Menschen. Gott wirbt um den Menschen. Gott wartet auf Reaktionen des Menschen. Gott möchte dem Menschen helfen, wenn er eine gewisse Reaktion zeigt. Dann geht es weiter. Also beten Sie in kleinen Schritten, aber ganz konkret. Fünftens, fleißig und beharrlich. Lukas 18, Vers 1. Ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Lukas 18, Vers 1. Er sagte ihnen ein Gleichnis dahingehend, dass man alle Zeit beten und nicht ermatten sollte. nicht aufhören. Diese Witwe kam wieder und sie kam wieder und wieder. Und der Richter sagt, so, mir reicht's jetzt, dass sie mir endlich Ruhe lässt. Sage ich jetzt, du helfe ich ihr jetzt. Ja. Und wenn schon so ein unwilliger, böser Richter schon so, sich so erweichen lässt, Gott braucht sich nicht erweichen lassen. Gott ist schon auf unserer Seite. Aber wie viel mehr wird Gott auf die Seinen hören? Wie viel mehr wird er das Recht seiner Erwählten ausführen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und wird er dabei mit ihnen lange zuwarten? Nein. Vers 8, ich sage euch, er wird ihr Recht in Kürze ausführen. Also der Herr wird den Seinen Recht verschaffen. Und da sollen sie beharrlich beten. Kolosser 4, Vers 2, haltet an im Gebet und wachet darin, seid beharrlich darin, mit Danksagung. Kolosser 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet und seid wachsam darin mit Danken. Sechstens, im Glauben, das haben wir schon besprochen. Im Glauben heißt dort, wo wir eine Verheißung haben. Dort können wir glauben. Siebtens, mit Dank. Ich habe eben gelesen, wachet darin, beharret, seid beharrlich im Gebet, mit Danksagung. Philipper 4, Vers 6. Auch Philipper 4, Vers 6. Dort heißt es, lasset eure Bitten mit Gebet und Flehen zu Gott hin bekannt werden mit Dank. Mit Dank. Also die Gebete sind eingepolstert in der Danksagung. Gottes Ehre steht an erster Stelle. In allem soll Gott verherrlicht werden, heißt es in 1. Petrus 4, Vers 11. Nun, wir müssen zum Schluss kommen, aber ich möchte doch diese letzte Folie Ihnen noch zeigen, bevor wir schließen. Wir haben also ein paar Arten von Erhörung. Erhörung heißt Antworten von Gebet. Welche Arten? Wir haben direkte Erhörung. Man betet und der Herr handelt. Die Geschwister haben gebetet dort in Jerusalem. Petrus war im Gefängnis. Es geschah ein anhaltendes Gebet von der Gemeinde für ihn zu Gott. Und der Herr hat gerade prompt den Petrus befreit aus dem Gefängnis. So schnell, dass sie selber dann erstaunt waren und es gar nicht glaubten, dass der Petrus jetzt frei ist. Dann gibt es die verzögerte Erhörung. Das heißt, man betet und der Herr wartet und handelt noch nicht. Dann kommt die Martha und die Maria und bitten den Herrn, komm runter und rette den Lazarus, hilf, der liegt im Sterben. Und der Herr verzögert sein Kommen und kommt zu spät, scheinbar zu spät. Er kam nicht zu spät, denn er wusste genau, was er tun wollte. Er hat den Lazarus auferweckt und hat Maria und Martha eine ganz wichtige Lektion gelehrt über Auferstehung. Dann drittens, unerwartet bzw. anders als vorgestellt. Also der Herr kann auch ein Gebet unerwartet anders oder auf eine andere Art und Weise erhören, als man sich das denkt. Ein Beispiel davon ist in 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Dort sagt der Herr zu dem Paulus, der betet, der Herr möge doch den Pfahl im Fleisch wegnehmen. Dann sagt der Herr zu dem Apostel Paulus, meine Gnade reicht aus für dich. 2. Korinther 12, Vers 7. Am Ende ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Vers 8, diesbezüglich rief ich dreimal bittend den Herrn an, dass er von mir ablasse. Nun, der Herr hat dieses Gebet nicht so erhört, dass er abgelassen hat, sondern Vers 9, und er, der Herr, sagte zu mir, es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das heißt, er bekam Kraft als Schwacher. Und er konnte das aushalten. Die Sache selber nahm der Herr nicht weg. Viertens, ein Gebet wird abgelehnt. Also der Herr sagt nein, nicht. Zum Beispiel in Lukas 9, Vers 54. Lukas 9, Vers 54, kamen die Jünger zum Herrn mit einer Bitte. Als seine Jünger Jakobus und Johannes es sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sagen, es soll Feuer vom Himmel herabkommen und sie verzehren, wie auch Elia tat? Nicht, sie waren sehr vorsichtig mit ihrer Bitte. Sie haben eine Frage gestellt, aber eigentlich war die Frage eine Bitte. Herr, könntest du nicht jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen und die Samaritaner verzehren lassen? Denn das geschieht ihnen recht, die sind gegen dich und gegen uns. Und der Herr sagte nein. Nein, ihr wisst nicht, welches Geistes ihr seid. Ich bin nicht gekommen zu verderben, sondern zu retten. In Markus 10, Vers 37 kommen zwei Jünger zu dem Herrn Jesus. Es waren wieder zufällig genau die gleichen, wieder Johannes und Jakobus. Markus 10, Vers 37. Und der Herr fragt: Was wünscht ihr, dass ich euch tue? Vers 36. Und sie sagten zu ihm: Gib uns, dass wir in deiner Herrlichkeit einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen. Und Jesus sagte zu ihm: Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinke, mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie sagten ihm: Wir können es. Jesus sagte ihnen: In der Tat werdet ihr den Becher trinken, den ich trinke, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu geben, steht nicht mir zu, sondern ist denen, für die es bereitet ist, denen wird es gegeben werden. Also, im eigentlichen Sinne ist das eine Ablehnung gewesen. Der Herr konnte ihnen kein Versprechen geben, dass sie links und rechts sitzen werden. Er sagt, das ist jetzt gar kein Thema. Das ist jetzt nicht dran. Über dieses reden wir jetzt nicht. Und dann, ja, dieses Thema, das letzte, die Frage ist, kann auch ein Gebet nachteilig erhört werden? Und meine Antwort war, nein, ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, näher. Wir wollen hier schließen. Der Herr ermutigt uns, in ganz besonderer Weise auf seine Verheißungen zu achten. Der Herr ermutigt sein Volk, viel zu beten. Und die Basis des Gebetes ist, dass Gott ein gütiger, liebevoller Gott ist, der die Gebete seiner Kinder gerne hört, aber sie müssen seinem Willen entsprechen. Das heißt, sie müssen seinem Charakter, seinen Wegen und seinen Plänen entsprechen. Er kann nicht gegen sich selber handeln. Das wird er nicht. Und er wird auch nicht unseren Egoismus und unsere Faulheit unterstützen. Aber er wird uns fördern, dass wir mit ihm weiterhin leben. Möge der Herr uns segnen. Wir wollen hier an dieser Stelle schließen und beten noch gemeinsam. Stehen wir dazu auf.